Schönen guten Morgen. Ups, ich muss mir ein bisschen sortieren. Ich möchte noch ganz kurz beten, bleib ruhig sitzen dazu. Herr, ich bitte dich darum, dass du das, was du mir aufs Herz gelegt hast, jetzt durch mich sprichst und dass es in Sanftheit und Liebe rüberkommt, dass wir gesegnet werden dadurch und dass du unsere Herzen berührst. Amen. Wir sind immer noch im Römerbrief und heute ist das 16. Kapitel dran. Ich werde einfach mal die ersten 16 Verse erstmal vorlesen. Das sind eigentlich nur Grüße, über die ich auch nicht allzu viel sagen werde, aber sie gehören auch dazu heute. Ab Vers 1 bis Vers 16 erstmal. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenkrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nation. Und die Gemeinde in ihrem Haus, Grüßt Epinetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ampliatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachis, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine meine Mutter. Das passt ja zu heute, zum Muttertag. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Viele Grüße, viele Namen, die uns nicht wirklich was sagen, weil wir die Leute nicht kennen. Ich möchte nur eine Sache davon einmal betonen. Ich glaube, wenn Gott hier durch die Reihen schaut, dann hat er ein paar dieser Attribute, die Paulus zu diesen Christen auch gesagt hat, dass ihr, jeder einzelne von euch, erstmal einfach geliebt ist. Geliebte des Herrn und Auserwählte des Herrn. Und dann gibt es viele, die Mitarbeiter sind, ausgezeichnete Mitarbeiter, Bewährte und all diese positiven Merkmale, die man da findet. Ich habe mal diese ganzen Worte daraus geschrieben. Ich werde jetzt nicht nochmal alle vorlesen. Mir ist nur aufgefallen, es gibt eigentlich nichts, was daran negativ formuliert wäre, sondern einfach nur positive Worte. Zum Beispiel eben Geliebte, Bewährte, Heilige und all diese Dinge, die Paulus dann sagt. Und das wünsche ich euch, dass ihr das einfach glaubt in eurem eigenen Herzen, dass ihr Geliebte des Herrn seid. Geliebte und Bewährte in vielerlei Hinsicht, vielleicht ausgezeichnete Mitarbeiter, was auch immer. Dann lese ich einfach mal die nächsten drei Verse oder vier Verse von 17 bis 20. Ich bitte euch, Brüder, nehmt euch vor denen in Acht, die von der Lehre abweichen, wie ihr sie gelernt habt. Sie rufen nur Spaltungen hervor und bringen den Glauben der Geschwister in Gefahr. Geht ihnen aus dem Weg. Solche Menschen dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihrem eigenen Wohlergehen. Mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten führen sie arglose Menschen in die Irre. Über euch kann ich mich nur freuen, denn jeder weiß, dass ihr dem Wort Gottes gehorsam seid. Doch ich möchte euch auch weise zum Guten und unbeeinflusst vom Bösen wissen. Es wird nicht lange dauern, bis der Gott des Friedens den Satan unter euren Füßen zermalmt hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ich hatte das Empfinden, dass ich heute in der Predigt vor allem eine Aussage ein bisschen vertiefen soll und darauf eingehen soll, und zwar das, was in Vers 17 steht. Nehmt euch in Acht vor denen, die von der Lehre abweichen, wie ihr sie gelernt habt. Nicht so sehr in Bezug auf in Acht nehmen vor Menschen, sondern einfach in Bezug auf die Frage, was ist eigentlich die Lehre, die wir gelernt haben? Wir sind ja jetzt nicht in der Gemeinde in Rom, auch wenn wir den Römerbrief fast fertig haben. Was ist die Lehre, die Paulus damit meint? Und können wir sicher sein, dass wir selbst in dieser Lehre sind, dass wir darin leben? Und Kann es nicht vielleicht auch sein, dass wir bei verschiedenen Themen jetzt von der Lehre, die er auch damit meint, bereits abgewichen sind und verführt worden sind in einer gewissen Hinsicht? Es gibt noch eine Parallelstelle, die werde ich jetzt nicht vorlesen, nur wer mitschreibt, kann sich dazu aufschreiben. 1. Timotheus 6, Vers 3, da geht es um das Gleiche. 1. Timotheus 6, Vers 3. Man kann ja jetzt sagen, okay, wir haben die Bibel, wir haben das Wort Gottes. Wir haben eigentlich alles, was wir dann brauchen. Dann ist es doch eigentlich unsinnig zu sagen, dass wir da unter der Gefahr der Verführung, sage ich mal, einfach sein können. Aber wenn man einfach mal in die Gemeinden hineinschaut oder auch einfach nur zwei Menschen nimmt, es kann schon sein, dass man mit derselben Bibel, mit demselben Bibeltext, mit demselben Vers, in der gleichen Übersetzung dahin kommt, dass man auf der einen Seite jemanden hat, der sagt das eine und der andere sagt das andere. Und manchmal sind diese Meinungen nicht nur ein ganz bisschen abweichend oder so. Es kommt manchmal vor, dass der eine genau das Gegenteil von dem anderen behauptet oder sagt. Und das, obwohl die Textgrundlage dieselbe ist. Und das kommt halt öfter mal vor. Und wenn man jetzt in die ganzen Konfessionen hineinschaut, da gibt es ja alle möglichen, da ist es doch merkwürdig, dass auch in all diesen Richtungen bestimmte Dinge immer auf eine ganz bestimmte Weise dann auch betont werden und auch wirklich jetzt, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, das will ich jetzt nicht in Frage stellen und auch die wichtigen Grundlagen sind weitgehend so, dass man sich darüber einig ist, dass Gottes Gnade so zum Beispiel das Wichtigste ist zur Rettung. Aber es gibt viele Themen, bei denen wirklich die eine Gemeinde das Gegenteil von der anderen sagt. Und das Erstaunliche ist ja eigentlich, jede dieser Gemeinden oder jeder dieser Menschen, die das betrifft, wird sagen, okay, ich bin nicht von der Lehre abgewichen. Ich habe das so, wie ich glaube, dass es wahr ist. Aber wenn jetzt einer das Gegenteil von jemand anders sagt, ist mindestens einer davon verführt worden. Zumindest, wenn es um dasselbe Thema geht. Vielleicht sind auch beide verführt worden, das weiß man nicht so genau. Einer mindestens. Und es geht ja nicht bei allen Fragen nur um die Farbe des Teppichs oder sowas, sondern auch ein paar wesentlichere Dinge. Michael hatte Ostersonntag eigentlich eine gute Grundlage auch für dieses Thema, was ich jetzt da ein bisschen noch ausbreiten möchte, gelegt, als er über die Auferstehung Jesu geredet hatte und diese drei Gruppen der Menschen, die sich damit beschäftigt haben, dann vorgestellt hat. Und ich möchte nur daran erinnern, was er über die Priester gesagt hat, dass sie eigentlich Menschen waren, die genau Zeugen dieser Auferstehung waren, aber sie haben das letzten Endes wegdiskutiert, weil es nicht in ihr eigenes theologisches Konzept hineingepasst hat. Und ich möchte mal veranschaulichen, worauf ich ein bisschen hinaus will. Ich habe jetzt gerade eine Brille auf und ich habe noch zwei weitere mit. Leider nicht so geeignete, die sind so ein bisschen, wenigstens eine Sonnenbrille. Und letzten Endes ist es so, wenn wir unser Umgang auch mit Gottes Wort und überhaupt alles so betrachten, ist es so, als wenn wir irgendeine Brille auf hätten. Das kann jetzt eine sein, die so aussieht wie meine normale, es kann eine Sonnenbrille sein. Mit der Sonnenbrille sehe ich ein paar Dinge nicht, weil sie einfach viel zu dunkel sind. Meistens ist es dann irgendein Farbton noch in der Brille und mir fallen dann ein paar Dinge auf, die vielleicht in dem bestimmten Farbton dann wieder klingen. Andere Dinge fallen mir nicht auf. Und jetzt meinetwegen kann die Brille rosa eingefärbt werden, sie kann grün eingefärbt werden, was auch immer, nur zum Beispiel. Und manche Brillen sind einfach hässlich, aber das Gute daran ist, die gute Nachricht ist, Gott liebt uns trotzdem. Das ist erstmal ganz wichtig, da zu wissen. Gott liebt uns, egal ob unsere Ansicht grün gefärbt ist oder rot gefärbt oder gelb gefärbt oder ganz normal, wie wir das denken. Gott liebt uns. So, ich sehe nicht genug, wenn ich nicht diese Brille aufsetze. Wie kommt es zu diesen Brillen? Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie wir aufwachsen. Jeder von uns wächst in einer ganz bestimmten Herkunftsfamilie auf, in einer ganz bestimmten Prägung und hat eine ganz bestimmte Art und Weise kennengelernt und als normal empfunden, wie er und sie jetzt mit allem Möglichen umgeht, was ihm und ihr begegnet. Das gilt sowohl für unseren Umgang mit Menschen, als auch für den Umgang mit Gottes Wort, als auch für den Umgang mit oder unsere Sicht auf Gott selbst. Und ob wir jetzt lutherisch irgendwie sind, katholisch, pfingstlerisch, baptistisch, methodistisch, charismatisch, brüdergemeindlich, mennonitisch oder wie auch immer aufwachsen, All diese Richtungen haben ihre ganz eigene spezielle Brille auf. Und in all diesen Richtungen gibt es wahrscheinlich noch viele Unterbereiche, Unternuancen, die dann auch nochmal eine bestimmte spezielle Färbung haben. Und wenn wir hier nach Detmold schauen, ist es ja auch so, wir haben eine Vielfalt, einen ganzen bunten Strauß an verschiedenen Gemeinden. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es auch oft so gewesen, wenn es in irgendeiner Gemeinde eine Gruppe gibt, die etwas ein bisschen anders sieht als eine andere oder wenn es der einen Hälfte nicht passt, was die anderen denken, dann hat sich diese Gruppe schnell mal abgespalten und eine neue Gemeinde gegründet. Und die manchmal ging es dann in Frieden, manchmal auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt in Detmold wahrscheinlich mit die höchste Gemeindedichte Deutschlands. Ich weiß es nicht genau, aber es scheint mir so. Es ist ja wirklich sehr vielfältig, was wir hier haben, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und wenn wir jetzt mal die verschiedenen Gemeindeleute fragen würden, dann würden sie wahrscheinlich alle sagen, warum sie in der jeweiligen Gemeinde sind. Ich bin dort, weil dort die Gemeinde der Wahrheit am nächsten ist, so wie ich sie sehe. Und vielleicht seid auch ihr hier, vielleicht ganz normal hier in dieser Gemeinde Nord, weil ihr sagt, okay, die Lehre in der Gemeinde Nord kommt dem am nächsten, was ich wirklich für wahr halte und was ich glaube, dass die Wahrheit ist. Jetzt ist die erste große Frage in Bezug auf diese Fragen, auch in Bezug auf Verführung und wie wir damit umgehen können. Dankeschön. Biegen wir jetzt selber Gottes Wort zurecht, damit es unsere Farbe annimmt, die wir in unserer Brille drin haben? Oder lassen wir unsere Prägung von dem Wort Gottes zurechtbiegen? Also, biegen wir das Wort Gottes zurecht oder biegt sich unsere Prägung aufgrund des Wortes Gottes zurecht? Und wir sind ja, genau wie die Priester damals bei Jesu Auferstehung, immer wieder in der Gefahr, Dinge, die uns nicht passen, weil wir sie nicht gewohnt sind, weil wir denken, das ist nicht die Wahrheit, das denkt keiner in meiner Umgebung so, dass wir sie wegdiskutieren, ignorieren, ausklammern oder irgendwie zurechtbiegen. Und das hat Michael, glaube ich, auch gesagt, das kann man sehr gut. Man kann alles so hinbiegen, wie man es möchte, das gelingt sehr leicht. Ich glaube, wichtig in Bezug auf diese ganzen Dinge und den Umgang ist einfach erstmal zu sehen, was hat Jesus eigentlich gesagt? Was ist das, was er von uns gefordert hat? Wozu hat er uns berufen? Und er sagte, folgt mir nach. Er hat das immer wieder gesagt zu verschiedensten Leuten, folgt mir nach, folgt mir nach. Er hat nicht gesagt, da habt ihr mein Wort, da habt ihr die Bibel, jetzt geht damit um. Mich braucht ihr nicht mehr, sondern folgt mir nach. Er hat gesagt, folgt mir nach. Und er selbst hat auch nicht gesagt, ich habe ja das Wort Gottes, dann brauche ich den Vater nicht, sondern ich werde einfach das tun, was das Wort sagt. Natürlich hat er das getan, was das Wort sagt, versteht mich nicht falsch. Aber er hat nicht gesagt, ich brauche dann meinen Vater nicht mehr, sondern er hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater im Himmel tun sehe und ich sage nur das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Und nichts anderes mache ich. Natürlich ist die Bibel unser entscheidender und absoluter Maßstab für unser Leben und wir können uns danach richten, das ist überhaupt nicht die Frage. Nur ist das Zentrum ist letzten Endes nicht ein Buchstabe neben dem anderen, sondern es ist die Beziehung zu dem, der mit diesem Wort verbunden ist, untrennbar. Unser Herr Jesus Christus. Und wir brauchen letzten Endes seine Führung dabei und die Führung des Heiligen Geistes, gerade wenn es im Umgang mit dem, also wenn wir im Umgang mit Gottes Wort sind. Gerade beim Bibellesen. Wir brauchen nicht irgendwie nur irgendeine Theologie oder Theorie oder irgendwas dergleichen, sondern wir brauchen Jesus Christus selbst. Entschuldigung. Das Wort Gottes ohne Jesus Christus, ohne den Heiligen Geist ist, glaube ich, persönlich relativ zwecklos oder nutzlos. Und es gibt eine Bibelstelle, die ich dazu einmal bringen möchte, in 2. Korinther 3, Vers 6. 2. Korinther 3, Vers 6. Da schreibt Paulus, Gott hat uns tüchtig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und ich glaube, das ist so ungefähr das, was ich versucht habe, gerade zu erklären. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie nur dem Buchstaben des Wortes Gottes nachfolgen, sondern in dieser Beziehung zu Jesus Christus das Ganze betrachten und durch diese Beziehung hindurch das Ganze leben. Es ist nicht schwer, mit der Bibel jemandem ernsthaft weh zu tun. Es ist nicht schwer, sich einen Bibelvers rauszunehmen, den jemanden um den Kopf zu schlagen und damit eine ernsthafte Verletzung im Herzen zu erreichen. Das geht leicht. Das ist so, wie wenn wir mit einem großen Kaktus durch ein Haus durchspazieren, da sind ganz viele Kinder und so, und dann treffen wir das eine und das andere und so weiter. Das geht relativ gut und leicht. Und darum glaube ich auch, dass das, was hier mit Buchstaben oder Buchstabenreligion gemeint ist, einfach eine tote Religion ist. Das hat kein Leben drin. Und wichtig ist einfach, Gottes Wesen ist nicht verletzend. Er wird nicht einen Bibelvers nehmen und mir den so um die Ohren schlagen, dass ich damit wirklich Schmerzen im Herzen bekomme. Natürlich bringt er mich zurecht und lässt mich über Dinge nachdenken, die ich falsch sehe und alles Mögliche, aber er bringt es nicht so in dieser Art, dass ich jemanden, also dass er mir damit wirklich wehtun würde. Und das ist auch unser Vorbild, in dem, wie wir auch das Wort Gottes nehmen, um das anderen Menschen weiterzugeben. Dass wir es nicht in einer verletzenden oder arroganten Weise jemandem überstülpen, sondern das in dieser sanften Art, die wir bei Gott sehen. Und was wir einfach brauchen für das Verstehen der Bibel, ist die Nähe zu Gott. Und das ist wieder diese Beziehung. Und der Heilige Geist ist es letztlich, der uns in alle Wahrheit leitet. Vor allem auch beim Studieren des Wortes, beim Predigen oder beim Predigtzuhören, wie auch immer. Wir hören ja jetzt relativ viele Predigten, jeden Sonntag eine, dann bin ich jetzt in der christlichen Schule, da gibt es nochmal jeden Tag eine. Und wie geht man damit um? Es gibt ja auch in Predigten und Andachten und so manchmal den Fall, dass man mal das hört, dann hört man irgendwann ein paar Wochen später genau das Gegenteil. Grundlage ist der gleiche Vers. Es gibt eine Gruppe in der Apostelgeschichte, die uns einen Umgang mit dem so ja, vorgemacht hat, der einfach gut ist. Und das ist eine Gemeinde oder eine erwachsene Gemeinde, die in Beröa war. Paulus kommt gerade in der Situation von den Thessalonikern oder wie auch immer die dann genannt werden, und hat da schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 11, über die in Beröa sind: Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. Sie haben also nicht einfach gesagt, okay, wir haben jetzt gehört, was Paulus gesagt hat, dann nehmen wir das mal so hin und werden das akzeptieren, sondern sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben angefangen, selbst in den Schriften zu forschen, ob das, was Paulus sagt, überhaupt Sinn macht, ob das, was er sagt, denn überhaupt übereinstimmt mit dem, was jetzt in unserem Wort geschrieben ist. Und sie sagten nicht einfach, okay, Paulus wird schon wissen, was er sagt, sondern sie haben wirklich das in der Weise positiv hinterfragt, dass sie geprüft haben, stimmt das, was Paulus uns da erzählt? Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jeder Einzelne von diesen Christen dann in Beröa lernen können. Egal, wer hier vorne steht, das ist unerheblich, was er gerade für eine Meinung vertritt, das ist völlig egal, was ich für eine Meinung habe. Es geht darum, nachher auch, deckt sich das, was gesagt wird, überhaupt mit dem, was im Wort Gottes steht und mit der Grundaussage dessen, was Gott in seinem Wort sagt. Und ich glaube, dieses Untersuchen, Selbstforschen ist einfach wichtig und das nicht einfach nur, ich lese das nochmal schnell durch, sondern dabei auch den Heiligen Geist darum bitten, Herr, öffne mir die Augen. Ich habe nicht unbedingt die Sichtweise, die gleich der Wahrheit entspricht. Ich weiß nicht alles, sondern ich brauche dich, damit du mir die Klarheit zeigst, die du wirklich damit sagst. Und gerade auch bei Dingen, bei denen ich nicht einverstanden bin mit dem, was gesagt wird. Noch mehr diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich brauche deine Offenbarung darin, ob das wirklich, was gesagt wurde, der Wahrheit entspricht oder ob es eine Lüge war. Ob es Verführung ist oder ob es die Wahrheit ist. Und ich weiß nicht, wie ihr Gott seht. Ich sehe Gott als jemanden, der ziemlich eindeutig ist bei Themen. Wenn wir ein Thema haben, wird er nicht hier mal die Meinung vertreten und dann gleich mal nächsten Tag wieder diese Meinung oder auch gleichzeitig zwei verschiedene Meinungen zu einem Thema, sondern ich glaube, er ist da ziemlich klar und er ist ziemlich eindeutig in dem, was er möchte und was er sagt. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist derjenige, der uns in alle Wahrheit führen wird, in Johannes 14, 26. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns in alle Wahrheit führt. Und was wir brauchen einfach in unserem Inneren als Haltung in dieser ganzen Frage ist eine Demut. dass wir bereit sind anzuerkennen, okay, ich bin gar nicht Gott und ich weiß gar nicht alles, sondern ich bin einfach nur ein Mensch. Ich bin derjenige, der von Gott lernt und nicht Gott ist derjenige, der von mir lernt. Und einfach die Bereitschaft auch zuzugeben, okay, ich habe mich vielleicht in dieser Sache geirrt oder ich habe mich in jener Sache geirrt und dass ich vielleicht auch manchmal bereit sein muss, meine Meinung komplett zu ändern, wenn ich merke, das stimmte nicht überein mit dem, was ich da jetzt finde. Und das ist egal, ob ich jetzt einen Monat Christ bin, 30 Monate oder vielleicht 30 Jahre, egal wie lange, immer diese Bereitschaft im Herzen zu behalten, demütig zu sein vor Gott und ihm wirklich das Recht zu geben, mich von Dingen zu überführen, die ich bisher in einer Weise gesehen habe, die nicht stimmt. Und damit ist ein weiches Herz verbunden, ein weiches Herz, was nicht stolz ist in dem, wie es selber über Dinge denkt, sondern einfach weich in der Hinsicht, dass es sagt, okay, ich weiß es noch nicht wirklich genau, wie das gemeint ist. Ich bin bereit, Herr, dass du mir die Wahrheit zeigst. Was mich angeht, was das Thema auch Konfession und so angeht, das interessiert mich eigentlich alles überhaupt nicht. Mich interessiert auch nicht, ob jetzt hier in Detmold jemand in dieser Gemeinde ist oder in der Gemeinde, ob die Gruppe von der anerkannt ist oder von der. Mich interessiert das nicht. Es ist etwas, was meiner Meinung nach auch nicht das widerspiegelt, was Jesus eigentlich gesagt hat. Ich bin derjenige, der meine Gemeinde baut. Und er baut seine eine Gemeinde, er hat nicht gesagt, ich baue jetzt hier eine Gruppe und da eine Gruppe. Natürlich gibt es viele verschiedene kleine Gemeinden, trotzdem baut er seine eine Gemeinde. Und wenn die eine das Gegenteil von der anderen behauptet, dann ist eine oder beide verführt. So einfach könnte das vielleicht sein, weiß ich nicht. Was mich dagegen viel mehr interessiert, ist einfach, wie sieht es im Herzen aus? Und ich glaube auch, das ist das, was Gott in erster Linie interessiert. Ist mein Herz und dein Herz tatsächlich bereit, Korrekturen anzunehmen? Sind wir bereit, uns noch verändern zu lassen? Dinge zu überdenken? Oder sagen wir einfach, okay, ich bin jetzt so aufgewachsen, 30 Jahre habe ich so gelebt, ich werde meine Meinung bestimmt nicht ändern, aufgrund dessen, dass ich jetzt irgendwas anderes entdeckt habe. Das andere, was damit wichtig ist, meiner Meinung nach, haben wir überhaupt eine Leidenschaft für Jesus Christus als Person? Oder besteht unsere Leidenschaft darin, dass wir eine Leidenschaft haben für unsere Überzeugung? Das kann ein Unterschied sein, Jesus Christus als Person oder unsere Überzeugung. Also auch für den Farbton meiner Brille. Vielleicht liebe ich rosa Brillen und ich sehe dann alles so schön rosa. Vielleicht habe ich eine Leidenschaft dafür, aber nicht für das, wie es tatsächlich dahinter aussehen könnte. Und die Frage ist einfach, ob wir dann bereit sind, wenn wir mal ein Thema haben, bei dem Gott uns wirklich zeigt, durch den Heiligen Geist, du hast dich getäuscht in dieser Sache, sind wir dann bereit, komplett umzudenken, umzukehren und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen? Ich will nur mal ein Beispiel schon mal bringen. Als die Baptisten, die ersten, entdeckt hatten, dass diese Glaubenstaufe etwas ist, was sie im Wort Gottes finden, sind sie herausgegangen aus der bisherigen lutherischen Kirche und sie hatten nicht unbedingt ein schönes Leben danach. Sie hatten Konsequenzen erduldet dadurch, die massiv waren. Sie wurden verfolgt, sie wurden getötet, alles Mögliche. Aber sie haben gesagt, okay, das dafür zu stehen, was wir da entdeckt haben, was die Wahrheit angeht, das ist uns wichtiger als unsere Bequemlichkeit, als das und dass wir unsere Jobs behalten, und so weiter. Und sie haben sehr viel dafür gekämpft. Heute hinterfragt das jetzt, ist das nicht mehr so ein brisantes Thema, aber es gibt vielleicht andere. Eine Bibelstelle möchte ich mit euch noch anschauen, die sehr wichtig ist in dieser Sache, was die Wahrheit angeht. In 2. Thessalonicher Kapitel 2. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 10. Drei Verse ab Vers 10. Alle, die verloren gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben. Denn alle, die der Wahrheit nicht geglaubt und Gefallen am Unrecht gefunden haben, werden verurteilt werden. Das ist Neue Genfer Übersetzung. Und Ich lese nochmal den ersten Vers. Alle, die verloren gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Wenn wir das mal ein bisschen genauer anschauen, was da geschrieben ist, dann sehen wir, das ist nicht mal eben so, egal, ob ich jetzt so denke oder so denke, ob ich das ernst nehme oder nicht, sondern wenn wir unser Herz in der Einstellung haben, dass wir sagen, die Wahrheit ist mir nicht so wichtig, meine Überzeugungen sind mir wichtiger, dann kann das Konsequenzen haben, die uns mit Sicherheit nicht gefallen werden. Und Wahrheit zu lieben kann einfach heißen, ich muss in bestimmten Bereichen vielleicht wirklich meine Meinung komplett umdenken. Oder ich muss unbequeme Wege gehen, die mir nicht gefallen bisher. Und vielleicht heißt es auch, mein gesamtes Umfeld ist in einer bestimmten Sichtweise damit unterwegs und ich bin dann der Einzige, der anders denkt. Was mache ich dann damit? Stehe ich trotzdem dazu oder passe ich mich einfach der Menge an, weil es bequemer ist? In Vers 11 wird nochmal deutlich, was dann eigentlich passiert, wenn wir die Liebe zur Wahrheit verlassen oder die Liebe zur Wahrheit gar nicht in unserem Herzen haben. Da sorgt Gott selbst dafür und das finde ich schon krass, finde ich ein doofes Wort, aber ich finde es schon krass. Er sorgt selbst dafür, dass wir eine Macht bekommen, die uns glauben lässt, dass die Lüge, die wir dann glauben, die Wahrheit ist. Gott verführt sozusagen, nicht wirklich er selber, aber er sorgt dafür, dass wir verführt sind und nicht mehr da raus können. Das heißt, unsere Grundhaltung der Wahrheit gegenüber ist, wirklich zu überdenken, sind wir wirklich bereit, die Wahrheit mehr zu lieben, als das, was wir selber denken. Und ich wünsche keinem von uns, dass irgendjemand nachher eine Macht der Verführung bekommt, aus der er dann die Konsequenz zieht, okay, das, was ich glaube, ist die Wahrheit, obwohl es nicht die Wahrheit ist. Ich werde am Ende ein paar Fragen mit euch mal einfach durchgehen als Beispiele in so ein paar Minuten, die vielleicht für den einen oder anderen etwas unbequem sind. Und ich habe darüber nachgedacht, ob ich es trotzdem machen soll und bin zum Schluss gekommen, dass es richtig ist. Auch wenn es heißen kann, dass ich irgendjemandem auf die Füße trete, ich bitte mir das zu vergeben dann. Es geht einfach nur um Fragen. Ich werde nicht sagen, so und so ist es, sondern ich werde ein paar Dinge hinterfragen, die wir denken. Und diese Fragen, da bitte ich euch einfach darum, dass wir das machen, was die Berührer gemacht haben. Forschen wir einfach im Wort Gottes, wie verhält es sich? Mit der Einladung, dem Heiligen Geist zu erlauben, uns zu zeigen, wie sieht es tatsächlich aus. Vorher möchte ich noch betonen, dass es mir überhaupt in keinster Weise um meine Meinung geht. Meine Meinung ist völlig egal. Es geht nicht darum, dass irgendjemand von dem überzeugt ist, wovon ich überzeugt bin, sondern es geht darum, sind wir von Gott überzeugt, sind wir von seinem Wesen überzeugt und von seinem Wort. Und ich will auch meine Meinung nicht irgendwie hervorheben oder groß machen oder was auch immer, sondern was sagt Gott und was ist seine Absicht darin, was er sagt. Und egal, wer hier vorne steht und was er sagt und predigt und so weiter, passt das überhaupt? Und wenn es nicht passt, dann können wir sowieso dahin gehen und sagen, das ist egal, das brauchen wir nicht zu behalten. Was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, können wir über Bord werfen. Aber wenn es gibt ja immer wieder mal Bereiche in unserem Leben, bei mir ist es zumindest öfter so, dass ich bei bestimmten Themen gar nicht so genau weiß, was sagt Gott denn jetzt wirklich dazu, sondern ich habe meine Meinung, die durch irgendwas erwachsen ist und ich halte daran so lange fest, weil ich mir entweder nicht die Mühe mache, darüber nachzudenken oder weil es einfach noch nicht vorgekommen ist, dass es nötig war. Aber wenn ich dann merke, okay, Gott sagt mir, so sieht es gar nicht aus, wie du es gedacht hast, sondern ein bisschen anders, dann es ist meine Aufgabe, auch die Konsequenzen zu ziehen. Selbst wenn ich der Einzige bin, der dann vielleicht darauf auf diese Weise handelt. Und wisst ihr, eines Tages wird jeder Einzelne von uns vor Jesus Christus selbst stehen. Und er wird uns auch bezüglich dessen fragen, wie sind wir eigentlich mit seinem Wort umgegangen, mit seiner Wahrheit. Keiner von uns wird vor seinem Ehepartner stehen. Keiner wird vor seinen Kindern stehen. Die Kinder werden nicht vor den Eltern stehen, wir werden nicht vor unseren Ältesten stehen, wir werden auch nicht vor unserem, wir haben hier keinen Pastor, aber vor dem, der Predigt stehen, wir werden auch nicht vor dem Papst stehen, erstaunlicherweise, und auch nicht vor irgendjemand anders, der hier auf dieser Erde lebt, sondern vor Jesus Christus werden wir selbst stehen und er wird uns bezüglich dessen fragen, wie seid ihr mit meinem Wort umgegangen Und wir werden uns ihm gegenüber zumindest in irgendeiner Weise verantworten. Und schließlich, wenn ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, Gott hat mir jetzt etwas gezeigt, wie gehe ich damit um? Wie gesagt, nicht mit dem Kaktus durch den Raum rennen und jemanden das über den Kopf schlagen, sondern einfach in Demut auch und nach allen christlichen Regeln der Nächstenliebe in dieser Weise damit umgehen und das festhalten vielleicht. Bis Gott einem zeigt, okay, du hast dich doch getäuscht und so weiter. So, jetzt mal ein paar Beispiele. Erste Frage, sind wir als Christen eigentlich Sünder oder sind wir Heilige? Wie werden Christen im Neuen Testament angesprochen? Wie oft werden sie als Sünder bezeichnet? Macht euch mal die Mühe, durchforscht zumindest alle Briefe des Neuen Testaments. Da sind ja viele Anreden drin, da wird immer wieder irgendwas zu den Christen gesagt, wie sie dann betitelt werden. Zum Beispiel auch bei den Korinthern. Sehr interessant, ganz furchtbare Zustände in der Gemeinde. Und trotzdem, wie werden sie angesprochen? Da findet man zum Beispiel auch, ihr Heiligen. Wie kann man zu solchen Leuten Heilige sagen, können wir uns fragen. Und die Frage damit, die damit verbunden ist, Heilige und Sünder, ist so für mich zumindest das Gegenteil voneinander. Das passt nicht ganz überein, wenn wir sagen, wir sind Sünder, aber die Bibel sagt, wir sind Heilige oder so. Prüft das mal. Dann haben wir einen Vers in Römer 7. Da sagt Paulus, er tut das Gute, was er will, nicht, sondern er tut das Böse, was er nicht will. Und wir haben entsprechend unsere Erfahrung, die sich damit sehr gut deckt, meistens die Lehre aufgestellt, dass es für Christen völlig normal ist, das Böse einfach zu tun, weil sie gar nicht anders können. Was mich jetzt beschäftigt hat mal, ist die Frage, wenn Gott in der Lage war, ein ganzes Universum in seiner ganzen Vielfalt und Pracht zu schaffen, sollte er mit der Sünde nicht ein bisschen besser klarkommen, in Anführungsstrichen, ich will es nicht so provozierend machen, dass ihr denkt, was sagt der jetzt, ne? Aber sollte Gott nicht dieses Problem der Sünde ein bisschen besser in den Griff kriegen, als dass wir in einem Zustand sind, wo wir trotz dessen, dass er uns offenbar gerettet hat, immer noch verdammt sind, jeden Tag oder wie oft auch immer dann wieder zu sündigen. Oder gilt diese Befreiung von Sünde nur für ganz üble Dinge wie Mord, Totschlag und sowas? Interessant ist, wenn man die Kapitel in Römer 6 bis 8 liest, mal das jüdische Denken im Hintergrund zu haben. Paulus zieht Kreise in diesem ganzen Kapitel. Er zieht immer Kreise von dem, so war es, so ist es jetzt. Und dann geht er wieder zurück. So war es, so ist es jetzt. So war es und so ist es jetzt. Und am Ende von Kapitel 7 stellt er die Frage, wer wird mich elenden Menschen aus diesem erretten? Und dann sagt er, ich danke meinem Gott durch den Herrn Jesus Christus. Worauf bezieht sich das? Wie ist das gemeint? Prüft das mal. Dazu gibt es noch den ersten Johannesbrief, der in dieses Thema sehr gut auch hineinpasst, wo Johannes sagt, wer sagt, er hat keine Sünde, ist ein Lügner und tut nicht die Wahrheit. Und wer sagt, er hat nicht gesündigt, macht Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in ihm. Das ist Kapitel 1. In Kapitel 3 steht dann aber, muss ich mal ganz kurz aufschlagen. Also, was ich gerade gesagt habe, ist Gottes Wort. Aber genauso ist Gottes Wort auch das, was dann zwei Kapitel später steht. Vers 3 und folgende. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch er jener rein ist. Das ist soweit klar. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünde wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Und jetzt kommt's: Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Und noch schlimmer dann, wenn man weiterliest, Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie auch er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und jetzt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wir haben ein Problem mit unserer Erfahrung und dem, was hier steht, glaube ich zumindest. Ich habe das. Trotzdem steht das in der Bibel. Und genauso wie Johannes vorher gesagt hat, wer sagt, er hat nicht gesündigt, ist ein Lügner. So sagt er dann, wer in Gott bleibt, der kann nicht sündigen. Jetzt mal ein ganz brisantes Thema, ganz kurz. Wenn Gott wusste, und er wusste es sicherlich, dass in der heutigen Zeit das Thema Sprachenrede so massive Probleme und Diskussionen zwischen verschiedenen Denominationen bringen würde, warum hat er nicht einfach gesagt, diese Gabe lasse ich lieber weg, ich will nicht, dass so viel Streit nachher passiert? Was ist der Sinn vom Sprachenreden? Was bringt es überhaupt? Was bringt es für den einzelnen Christen? Was bringt es für die ganze Gemeinde? Und was soll diese Stelle in 1. Korinther 14, wo Paulus sagt, nach Elberfelder übersetzt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Und nächster Satz, dass ihr alle prophetisch redet. Luther übersetzte damals, ich wünschte, ihr könntet alle in Sprachen reden. Ich weiß nicht, wie so das auf der einen Übersetzung so und auf der anderen so klingt. Ich kann mir vorstellen, dass Luther auch in seiner Vorstellung das Ganze so übersetzt hat, das ist nicht möglich, deswegen wähle ich das so. Und warum steht in Markus dann auch, was Jesus selber sagt, dies sind die Zeichen, die denen folgen, die an mich glauben. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden und so weiter. Ich muss mich fragen, wie viele Dämonen habe ich denn ausgetrieben in letzter Zeit oder überhaupt? Wann habe ich zuletzt, da steht da ja auch noch, Gift getrunken und es hat mir nicht geschadet? Kein Aufruf, jetzt die Giftflasche zu nehmen. Trotzdem, das sind die Zeichen derer, die denen folgen, die an mich glauben. Noch zwei letzte Beispiele. Die Taufe. Ist sie tatsächlich nur ein Symbol für das, was wir glauben, dass wir damit in der Öffentlichkeit bekennen, ich gehöre jetzt auch zu Jesus? Oder steckt vielleicht mehr dahinter? Ich denke über diese Frage gerade im Moment nach. Wenn zum Beispiel diese Aussage in der Bibel auftaucht, Taufe zur Erlösung der Sünden. Da steht nicht Taufe zum Bestätigen dessen, was du schon hast, sondern Taufe zur Erlösung. Was hat das mit Erlösung zu tun, wenn wir vorher schon erlöst sind? Genau. Wir beten manchmal das Vater Unser, das steht in der normalen Übersetzung, führe uns nicht in Versuchung. In Jakobus steht aber, Gott kann niemanden versuchen, sondern unsere eigenen Begierden sind es, die uns versuchen. Wieso steht denn da, führe uns nicht in Versuchung, und auf der anderen Seite steht, Gott kann nicht versuchen? Was macht dieses Gebet denn überhaupt für einen Sinn? Es gibt eine jüdische Übersetzung, die ich sehr gut finde in der Stelle, da steht dann für das Vater Unser, führe uns durch die Versuchung hindurch. Wenn Gott nicht zulassen würde, dass wir versucht werden, dann würde er Jesus nicht in die Wüste geführt haben, wo er 40 Tage versucht wurde. Versuchungen kommen auf uns zu, aber nicht Gott ist es, der uns versucht, sondern Gott ist derjenige, der uns durch die Versuchungen durchführen will. Und das ist eigentlich auch so eine Sache, wir sind geprägt davon, was wir gelernt haben und haben gelernt, okay, führe uns nicht in Versuchung, dann führt uns Gott in Versuchung und wir sind dann die Leidtragenden. Aber wenn wir das so verstehen, führe uns durch die Versuchungen durch, dann sehen wir, er ist mit uns und er möchte, dass wir darin bestehen, zum Beispiel. Und zuletzt, oder fast zuletzt, wir beten auch oft mal, Jesus, bitte sei bei uns. Wenn Jesus aber versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende dieser Welt, warum dieses Gebet? Macht das noch Sinn? Wir können immer sagen, danke Herr, dass du es versprochen hast, bei uns zu sein, klar. Aber bitte sei, er ist, er hat es versprochen. Haben wir unsere Identität als Kinder Gottes erkannt? Wissen wir, was über Kinder Gottes im Neuen Testament gesagt wird? Dass wir Heilige sind, dass wir seine Kinder sind, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir geliebt sind, dass wir alles Mögliche sind. Es gibt so viele schöne Dinge. So, genug der Beispiele. Ich möchte kurz zusammenfassen. Spät genug, entschuldigt bitte. Lasst uns einfach diesen Umgang mit Gottes Wort von denen in Beröa lernen. Dass wir, was gesagt wird, selbstständig mit der Offenheit, dass der Heilige Geist uns überführen darf, prüfen. Dass wir das verwerfen, was nicht biblisch ist, aber dass wir auch unsere Meinung bereit sind zu verwerfen. Nur weil sie 50 Jahre gehalten hat, ist sie nicht unbedingt besser. Vielleicht ist sie gut, vielleicht auch nicht. Viele Dinge sind gut und ich freue mich darüber, über jede Sache, die der Wahrheit entspricht, auch in meinem Leben. Aber wenn es Dinge gibt, die nicht der Wahrheit entsprechen, dann lasst uns einfach diese Herzenshaltung haben, dass wir die Liebe zur Wahrheit höher achten als unsere Liebe zu unseren Überzeugungen. Und ich glaube, Gott ist dabei, auch diese Gemeinde und viele Gemeinden in der ganzen Welt in einer Weise vorzubereiten, dass sie zu seiner Braut wird, zu seiner Braut ohne Flecken und Runzeln. Und wenn ich euch sehe, sehe ich viele Menschen, die genau dieses im Herzen haben, diesen Wunsch danach, sich zu heiligen, diesen Wunsch danach, Gott zu gefallen, so wie er ist und nicht an Dingen festzuhalten, die Gott nicht gefallen. Und das ist immer wieder mal ein Kampf, der auch Bequemlichkeiten aufgeben lassen muss und all diese Dinge. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr einfach diese Zeit mit Gott verbringt, dass ihr den Heiligen Geist dabei habt, wenn ihr Bibel lest, dass ihr es nicht einfach nur, so wie ich das jahrelang gemacht habe, als Informationsbuch angesehen habt, sondern ihn einladet, euch die Augen zu öffnen für das, was da wirklich steht. Wir brauchen die Offenbarung über das, was Gott sagt. Wir haben nicht die Erkenntnis in allen Dingen. Wir haben unsere Sichtweise, wir haben unsere Prägung, wir haben unsere Menschen, mit denen wir zu tun haben. Die meisten haben dann meistens die ähnliche Sichtweise. Das macht sie aber nicht unbedingt richtiger, nur weil wir in der gleichen Gruppe unterwegs sind. Wie gesagt, gibt es auch viele Dinge, die richtig sind. Und wenn wir irgendwas erkannt haben, wir müssen nicht unbedingt die Menschen dazu bringen, das genauso zu sehen wie wir. Ich muss jetzt nicht dahin gehen, jemandem zu sagen, du musst es so sehen wie ich, denn ich habe die Wahrheit erkannt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Ich muss niemanden überzeugen. Und das will ich auch gar nicht. Aber wir haben ja das Ziel, dass die Menschen nicht so denken wie wir, sondern dass sie wie Jesus werden. Dass sie ihm anhängen und in ihm verbunden sind. Schließlich sagt Jesus in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und da hängt wirklich, das ist Wahrheit, also das macht tatsächlich frei. Es befreit, es führt manchmal in Probleme, aber trotzdem macht es frei. Amen. Ich möchte noch beten, dann muss was trinken. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du dein Wort gegeben hast als Richtschnur für unser Leben. Aber dass du es nicht als etwas betrachtest, was uns unabhängig von deinem Geist was nützt, sondern dass wir in der Verbindung mit dir, in der Verbindung mit deinem Sohn, mit deinem Heiligen Geist, da Gewinn draus ziehen. Und ich danke dir dafür, dass du absolut zuverlässig bist, dass du die Wahrheit selbst bist. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen so berührst, dass wir Menschen werden, die die Wahrheit mehr lieben als das, was wir gewohnt sind, als Wahrheit zu empfinden. Und schütze uns davor, dass wir nicht zu diesen Menschen werden, die nachher diese Macht der Verführung über sich ergehen lassen müssen, sondern dass wir unsere Herzen weich halten, egal wie lange wir mit dir unterwegs sind. Und ich bitte dich darum, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir Menschen werden, an denen du einfach deine volle Freude hast. Ich weiß, dass du uns so liebst, aber bitte lass uns auch Menschen werden, die dir im Verhalten gefallen. Hilf uns da, Schritte zu gehen, voranzukommen und Dinge zu entdecken, die wir vielleicht noch ganz anders gesehen haben. Amen.